Wie ich in der Schriftlesung schon gesprochen habe oder es gesagt habe, geht es heute um dieses erste Wunder, das Jesus getan hat und wo wir auch sehen, wie dieser dreieinige Gott gewirkt hat, diese Nähe zwischen Jesus und Gott, dem Vater, und das Wirken durch den Heiligen Geist. Aber ich fange diesen Gottesdienst mit einer Frage an. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal zu Gast bei einer Hochzeit warst. Und was da das Schönste ist. Bei einer Hochzeit freut man sich ja für das junge Brautpaar. Man schaut ja, manche Leute schauen gerne Hochzeitssendungen, die genießen das, die mögen das. Manche vielleicht weniger. Aber man freut sich, das zu sehen, wenn ein Brautpaar zusammen ist. Selbst ein Hochzeitsjubiläum ist ja was Schönes. Man kann sich für die beiden freuen. Und da gibt es ja verschiedene Meinungen, was sehr wichtig ist und was da besonders ist. Und ich persönlich, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin als Gast, dann freue ich mich darüber, was es zu essen gibt. Ich weiß nicht, ob das sehr romantisch ist oder so, aber ich finde es schön. Und da lassen sich Hochzeitspaare ja viel einfallen. Es gibt mal extravagante Sachen und besondere Sachen. Das ist schön, das ist auch gut, wenn da auch die Gäste gut versorgt sind und was es Gutes gibt. Und das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe auch mitbekommen, in anderen Kulturen kann das ganz schön schwierig sein. Wenn man zum Beispiel eine türkische Hochzeit nimmt in großen Städten, da kommen mehrere hundert Leute und da musst du dir überlegen, wie verköstigst du die Menschen. Nicht einfach, nicht einfach. Und Jesus selbst hat auch mal sowas erlebt und er war auch bei so einer Hochzeit dabei. Viel erfährt man nicht über das Brautpaar, aber über das Problem, was es gab. Und Jesus war bei sowas ganz Normalen dabei, sowas Schönes. Und er durfte da zeigen, was Gott tun kann. Und das Interessante ist, er hat seinen Dienst sozusagen nicht im Tempel begonnen oder in der Synagoge an einem heiligen Ort, sondern was ganz Normalen, Alltäglichen. Gut, eine Hochzeit ist nichts Normales, es ist was Außergewöhnliches, aber es gehört zum Leben dazu und es ist gut. Ich lese mal die Bibelstelle. Das Ende von dem Abschnitt haben wir ja schon in der Schriftlesung gehört. Und ich lese mal aus Johannes 2, Verse 1 bis 10. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa, und die Mutter Jesus war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es am Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisermeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren, du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Maria war bei dieser Hochzeit dabei. Hier wird es besonders erwähnt, sie war eingeladen und Jesus mit seinen frisch erwählten Jüngern auch. Für die Gäste sah es vielleicht so aus, für die anderen Gäste Jesus mit seinen guten Freunden. Sie konnten vielleicht noch nicht so ganz einordnen, wie Jesus war. Sie kannten ihn, aber sie wussten noch nicht ganz genau, was für ein Mensch er war oder mit welcher Autorität er da war. Und wir wissen nicht, ob das einfach nur ein Bekannter war oder ein Verwandter, Aber es war wichtig, dass sie dort waren. Und man sieht, Maria war diese Hochzeit nicht egal. Es war ja irgendwie ein Herzensanliegen. Und wir müssen bedenken, dass so eine Hochzeitsfeier damals bis zu 7 Tage gehen konnte. Ich weiß nicht von alle unter denen, die jetzt verheiratet sind, wie lang eure Hochzeit ging. Aber wenn man das bedenkt, 7 Tage lang, selbst wenn es nur 4 sind, das durchzuplanen, ist nicht einfach. Es ist eine herausfordernde Situation. Und man muss auch die israelische Mentalität sehen. Ich habe es mal auch in der Hochzeitssendung gesehen. Noch heute ist es in Israel vielerorts so, dass du nicht weißt, wie viele Gäste kommen. Planen ist schwierig. Es ist spannend und herausfordernd. Und man darf sich auch nicht das so vorstellen, dass die Gäste den ganzen Tag dort waren, sondern es war ein Kommen und Gehen. Einige kamen, andere gingen hin und her und dieses Planen war schwierig. Und da ist es leicht passiert, dass sich das Brautpaar oder alle, die sie begleitet haben, darin sich verkalkulieren. Und hier kommt dieses Problem, dass es nicht mehr genug Wein gab. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass sie an einem Tag so viel getrunken haben, dass alle total unter dem Tisch lagen. Nein, sondern es ging um die Länge der Feier und um die Anzahl der Gäste, die dieses Problem verursacht haben. Wir müssen bedenken, dass dieses Getränk Wein recht oft in Israel verwendet wurde, weil besonders in den heißen Jahreszeiten war es schwierig, Wasser gut zu lagern. Also wurde das gerne mit Wein vermischt. Also es ist so ein gestreckter Wein, so einen müssen wir uns vorstellen. Und das hat man durchaus öfter getrunken, weil so blieb es länger trinkbar. Und das Gleiche galt auch für den Wein. So total reinen Wein konnte man auch schlecht lagern. Auch in dieser Hitze fing er an, schnell zu gären oder gor er recht schnell. Also war das wichtig, das so zu vermischen. Und hier sieht man in dieser Geschichte, was hier passiert, wie Jesus mit Anforderungen oder Meinungen umgeht, wie er darauf reagiert, was er macht. Und hier wird besonders erwähnt, es wird fast geradezu betont, seine Mutter Maria spricht zu ihm. Und ich finde es ein bisschen so diesen Abschnitt, da geht es auch ein bisschen um dieses Thema, wie ein erwachsener Sohn mit seiner Mutter umgeht oder wie sie zueinander stehen. Und Jesus ist ja aufgewachsen wie so ein ganz normaler Mensch, wie ein Kind, Baby bis zum Erwachsenenalter. Und hier steht er als Sohn Gottes, der gesandte Messias, der Retter, als ein erwachsener Mann und steht mit beiden Beinen im Leben. Viele Ausleger gehen ja davon aus, dass Jesus, als er seinen Dienst angefangen hat, ungefähr 30 Jahre alt war. No? Ich habe ja schon mal scherzhaft erzählt, mein Vater hat gesagt, als ich 30 geworden bin, hat er gesagt, jetzt bist du erwachsen. Gut. Ich weiß nicht, ab welchem Alter man erwachsen ist. Ich bin jetzt 42, ich fühle mich schon erwachsen, aber jeder Mensch hat ja so seine Rückrutscher in die Kindheit. Und wir sehen jetzt hier diese Situation, Wein ist nicht mehr genug da und der Mutter ist diese Situation wichtig, vielleicht Verwandter oder sie war so eine, die das sieht und sie spricht Jesus mit diesem Thema an. Und anscheinend wusste sie, dass sie Jesus wegen dieser Sache ansprechen kann. Sie wurde aktiv, denn sie wollte, dass dieses Problem gelöst wird. Und sie wusste, sie kann mit Jesus drüber reden. Und dann lesen wir diesen Abschnitt, wie Jesus darauf reagiert und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist nicht gekommen. Und es klingt jetzt zuerst mal, boah, der ist aber respektlos. Ist ja immerhin noch seine Mutter. Gut, er ist der Sohn Gottes, er ist erwachsen, okay. Aber darf man so mit seiner Mutter reden? Wir müssen bedenken, was Jesus hier sagt, war kein respektloses Reden. In dieser Formulierung, wie er das gesagt hat, ist ja auch eine Übersetzung, hat Jesus eine klare Distanz aufgezeigt und hat eine Grenze gezogen und gesagt, er ist jetzt anders. hier diese besondere Situation. Er ist mit Gott, dem Vater, im Gespräch. Die Bibel oder die Evangelien erzählen das ja öfter, dass Jesus regelmäßig früh wach war. Und früh müssen wir bedenken, da geht die Sonne zwischen 3 und 4 Uhr auf. Also er war früh wach und hat mit Gott geredet und hat die Dinge besprochen und war in erstem Kontakt, hat diese Priorität gesetzt mit Gott, dem Vater, und hat dies geklärt mit ihm. Und er wusste, jetzt wo Maria kommt und mit ihm das anspricht, war das noch nicht so weit. Nicht sie ist die leitende Person, sondern Gott hat einen anderen Zeitplan. Und im Grunde kann man das so übersetzen ins Heutige: dräng mich bitte nicht, mach keinen Druck. Und er zeigt hier, dass er seinem Prinzip treu bleibt und sich nicht total beeinflussen lässt und springt so, wie die Menschen das sagen. Und das hat Jesus öfter gemacht. Und Maria ist fein damit, sie ärgert sich nicht und sagt einfach zu den Dienern, ist auch interessant, dass sie den Dienern jetzt Anweisungen gibt. Also der Text gibt uns nicht wieder, in welcher Position Maria jetzt dort war, aber sie gibt den Dienern Anweisungen und sagt, alles, was er sagt, das macht. Also im Grunde sagt sie ihnen, Maria akzeptiert das, was Jesus sagt, überlässt ihm die Entscheidung, dem erwachsenen Jesus, und lässt ihn machen auf seine Art und Weise. Und sagt ihnen, wundert euch nicht, was er von euch verlangt, das ist alles okay. Und dann sagt Jesus, er will diese steinernen Wasserkrüge haben. Und hier wird erwähnt, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Und diese Steinkrüge waren relativ groß. Das war für rituelle Waschungen, also vom Gottesdienst. Es gab spezielle Waschungen auch für die Priester und auch für die normale Bevölkerung, um rein vor Gott zu sein. Und es wurden deshalb Steinkrüge verwendet, weil das hygienischer war. Das Wasser war einfach sauberer in diesen Krügen als bei normalen Tonkrügen. Und die Ausleger sind sich da nicht einig, ob das jetzt 40 Liter pro Krug war oder 100 Liter. Aber man kann davon ausgehen, es war eine ordentliche Menge, was sie da eingefüllt haben. Und die wurden aufgefüllt, also im Grunde waren das für Gott geweihte Gefäße zum Gottesdienst. Da will ich jetzt in diese rituellen Waschungen will ich auch nicht tiefer eingehen, nur dass wir das registrieren, das war für Gott geweiht. Das war reines und sehr, sehr sauberes Wasser. Und diese Diener erfüllen diese Aufgabe, machen das. Und verstehen natürlich auch nicht, was hier los ist, was Jesus hier machen möchte. Und Jesus gibt ihnen den Auftrag, und im Grunde, was interessant ist, er betet nicht offiziell drüber. Er war natürlich mit Gott im Gespräch, aber er sagt, dass das passiert und das Wunder geschieht einfach so, ohne dass er die Hände auflegt oder irgendein Wunderakt macht, sondern es passiert. Und die Diener haben sich, wie gesagt, sicherlich gewundert, aber sie machen mit. Und es passiert, dass dieses Wasser, was die Jünger einfüllen, dass es wirklich dieser Wein wird. Und wir müssen uns vorstellen, weil wir kriegen ja dann diese Geschichte in Vers 11, oder besser gesagt in dem wie der Speisemeister oder der Hochzeitsorganisator das alles testet und trinkt, und er wusste ja nicht davon, was passiert ist und was geschehen ist, und er sagt, boah, das ist ja richtig guter Wein, du musst doch so einen guten Wein zuerst bringen. Und wahrscheinlich war dieser Wein nicht so verdünnt, wie das damals die Sitte war, mit Wasser und gestreckt und so, sondern richtig gut. Und es zeigt, was Gott macht, das ist gut, das ist schön, das ist kostbar, das ist was Besonderes. Und in Vers 11, den ich jetzt nicht gelesen habe, sondern den wir in der Schriftlesung gelesen haben, ging es darum, dass Jesus hier dieses erste Wunder macht. Und dass es gesehen wurde und dass die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, an ihm glaubten und sehen durften, dass Jesus was Besonderes ist, dass er von Gott gesandt ist. Und dass hier eine besondere Aufgabe da ist. Und man konnte sehen, dass Jesus unter den Menschen war, aber mit Gott im Vater in absoluter engen Verbindung ist und sich vom Geist Gottes genauso leiten lässt. Also als Mensch unter den anderen Menschen, aber diese Dreieinigkeit Gottes war total stabil da. Und diese Geschichte zeigt uns im Grunde, dass es in Ordnung ist, Grenzen zu setzen. Auch bei den eigenen Eltern, jetzt ihr jüngeren Kids, ihr seid noch nicht erwachsen. Also jetzt nicht jetzt zur Mama gehen und sagen, ich will das aber nicht, weil Christian das gepredigt hat. Ihr seid noch in einer anderen Situation. Ihr könnt es machen, wenn ihr 30 seid, okay? Und auch für die Mädels genauso. Mädels habe ich es nicht angeschaut. Aber wenn du in der Situation bist, dass du erwachsen bist und wie Jesus hier in dieser Situation war und gesehen hat, dass er mit Gott im Gespräch ist und Gott einen anderen Zeitplan hat, der eine andere Überzeugung hat. Und Jesus hat dies, wie gesagt, durchgezogen und hat es gelebt, mit Gott erarbeitet und hat sich nicht unter Druck setzen lassen. Später im Laufe seines Dienstes kam seine Familie, Maria, die Brüder, alle zusammen und wollten ihn davon abhalten, dass er seinen Dienst weitermacht, weil sie dachten, er ist verrückt und sie wollten ihm schützen und helfen. Aber Jesus wusste, meine Aufgabe ist, ich muss in diese Richtung gehen, zum Kreuz. Und das hat seine menschliche Familie nicht verstanden. Und hätte er auf sie gehört, dann wäre er nicht am Kreuz gestorben, hätte es keine Rettung gegeben. Und das war so eine herausragende Situation. Das Ziel Gottes war wichtiger. Und das ist bei uns auch wieder so eine tägliche Aufgabe, dass wir mit Meinungen, mit Ratschlägen, die wir von Menschen kriegen, so umgehen müssen. Wir müssen sie prüfen. Manche Ratschläge, die uns Menschen geben, wollen uns zu Marionetten machen. Dass wir das tun, was die Leute im Hintergrund machen. Manche Ratschläge sind gut gemeint, sind von Herzen und aus Liebe heraus. Die wollen uns helfen. Manche Ratschläge sind böswillig. Die wollen uns ins Messer laufen lassen, ins offene Messer. Und das ist dieses Herausfordernde. Und selbst die guten Ratschläge sind nicht immer gut für uns. Und das macht das Leben ja so schwierig. Auf wen soll ich hören? Was ist gut? Was ist falsch? Was ist das Richtige? Und wie kriege ich diese Weisung daraus? Klar, das Wort Gottes, die Bibel, spricht zu uns. Und es ist wichtig, dass wir uns gut in der Bibel auskennen, dass wir Gottes Denkweise verinnerlichen. Dass wir wissen, in dieser Situation, was würde Gott, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Diese stille Zeit mit Gott ist wichtig. Und wie der Name das schön sagt, stille Zeit, diese Momente brauchen wir auch. Dass ich, wenn ich bete, den Mund mal halte und höre, vielleicht gibt mir Gott einen Gedanken. Vielleicht fällt mir eine Bibelstelle ein, die in diese Situation passt. Oder vielleicht fällt mir eine gute Predigt ein. Oder eine Idee, die von Gott kommt. So kann Gott zu mir sprechen, diesen Raum für ihn lassen. Und wie gesagt, diese Ratschläge und die Gedanken der Menschen, dies zu prüfen. Wenn wir die Zeit haben, nicht schnelle Entscheidungen treffen, sondern ein bisschen Zeit haben, geht nicht immer, aber wenn du die Möglichkeit hast, über Sachen nachzudenken, nutze diese Zeit. Weil dann kann Gott zu dir sprechen. Auch in der Nacht notfalls kann er dir das geben. Es ist, denke ich, ich bin noch nicht in dieser Situation, aber irgendwann werde ich in dieser Situation sein, dass meine Söhne erwachsen sind. Das ist auch eine herausfordernde Situation. Damit zu leben, ich gebe Ratschläge, sie denken selber drüber nach und gehen ihren eigenen Weg, wenn es mir so möglich ist. Oder vielleicht hast du Menschen, die dir wichtig sind, am Herzen liegen. Vielleicht sind es nicht deine eigenen Kinder, aber sind jüngere Leute, die du begleitest, im Gebet begleitest, sie unterstützt. Und es ist dann herausfordernd. Aber damit zu leben und zu sagen, ich erfahre das bei meinen eigenen Eltern, sie geben mir auch Ratschläge und ich mache nicht alles, was sie sagen. Ich höre mir das an, respektvoll, prüfe das vor Gott und es kommt vor, dass ich was anderes mache. Weil ich das mit Gott so erbete. Und das ist was Besonderes. Es ist nicht einfach, wenn man in der Position ist und sieht, Ich gebe dieser Person den Rat und der ist gut gemeint und ich habe Lebenserfahrung, ich kenne mich aus und das ist richtig. Und die Herausforderung ist, damit zu leben, wenn diese Person sagt, okay, danke für den Ratschlag, ich werde es aber anders machen. Und diese Versuchung zu haben und zu denken, ja, ich bin ja Vater, Mutter oder ich habe diese Person, ich bin ein Vorbild, dass sie immer das tut, was ich sage, weil mein Ratschlag ja gut ist, weil er gut gemeint ist, weil er mit Lebenserfahrung erfüllt ist, dass ich das damit leben kann, zu sagen, ja, die Person ist aber erwachsen. So wie Maria annehmen konnte, dass Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht reif. Es ist okay. Danke für deinen Tipp. Ich mach's anders. Und das ist die Frage, wie gehst du mit Ratschlägen um? Also Menschen, die dir das sagen, wie prüfst du das? Wie stehst du dazu? Wie schaust du, ob es von Gott ist, ob es dein Weg ist oder nicht? Und wie gibst du Ratschläge? Kannst du damit leben, dass die Person sagt, danke, aber ich mach's anders? Hältst du das aus? Und das ist diese Herausforderung in dieser Geschichte. Was erwartest du von deinem Gegenüber? Ratschläge annehmen und geben, das ist ein Training, ein Leben lang. Und es fängt auch schon an, früh an, in der Schule vielleicht. Wenn du Jüngere hast, den jüngeren Geschwistern Ratschläge geben oder du nimmst was von Leuten an. Das ist auch nicht immer easy. Aber da möchte ich uns ermutigen, dass Gott uns hilft, dass wir damit gut umgehen. Und möge diese Geschichte uns ermutigen, darüber nachzudenken, wie ich reagiere und wie ich was Menschen weitergebe. Amen.